Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Unsere Recken haben zwei wirklich fantastische Wochen hinter sich. Mit einem Auswärtssieg in Wetzlar und einem bärenstarken Erfolg zu Hause gegen die Füchse Berlin hat die Mannschaft von Christian Prokop eine beeindruckende Reaktion auf die Auftaktniederlage gegen Gummersbach gezeigt. Die Laune ist also aktuell bestens und die Motivation ist groß, den aktuellen Lauf in den nächsten Spielen fortzusetzen. Bevor es soweit ist, machen wir aber nochmal eine Auszeit, sprechen über die gerade erwähnten tollen Auftritte der letzten beiden Wochen und auch über das, was demnächst ansteht, und zwar mit unserem heutigen Gast. Unser Regisseur auf Rückraum Mitte ist hier, Marian Michalczyk. Herzlich willkommen.
Danke, hi.
Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, letztes Jahr warst du vor ziemlich genau einem Jahr das letzte Mal zu Besuch beim Recken-Podcast und da war der Zeitpunkt nicht so optimal und nicht so positiv. Das war nämlich kurz nach dem Pokal aus in Bietigheim. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir dich heute hier haben und haben heute mal die absolut positive Stimmung nach diesem tollen Erfolg gegen Berlin. Laune bei dir muss ja blendend sein eigentlich aktuell, oder?
Ja, ist gut. Ist gut, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht jetzt gegen, vor allem gegen die Füchse im Heimspiel, aber allgemein mit den Jungs. Und gut, dass du da nochmal einen kleinen Reminder startest, weil wir starten ja bald auch im Pokal. Auch wieder gegen Zweitligisten und da wollen wir diesmal natürlich ein bisschen besser aussehen.
Ja, sprechen wir auch gleich noch drüber. Du bist es wahrscheinlich jetzt schon häufig gefragt worden. Ich frage es trotzdem noch einmal, gegen den Ex-Club zu gewinnen, war gegen die Füchse bei dir der Fall, tut's besonders gut oder ist es eigentlich so, dass du sagst, jeder Sieg ist gleich schön?
Am Ende bringt uns das zwei Punkte. Ich denke mal, das ist wichtig. Das werden wir jetzt auch wieder in Göppingen sehen, dass wir da wieder alles an den Tag legen müssen, um zwei Punkte zu holen. Darum geht's in der Bundesliga. Aber natürlich schmeckt das schon besonders gut, auch für mich. Und einfach auch aufgrund der Tatsache, dass wir halt jetzt so vier Spiele lang echt nah dran waren, ne, gegen die Füchse. Ja. Und ist ja auch für uns als Truppe dann eine Challenge, uns das zu beweisen. Berlin können wir aber auch final mit Punkte holen. Und das den Damm haben wir jetzt gebrochen. Und das tut uns nicht nur heute gut, sondern das wird uns auch, glaube ich, für die Zukunft gut tun.
Es war einiges nötig für den Sieg tatsächlich. 38 Tore habt ihr geworfen. Am Ende war es der Endstand von 38 zu 35. Also ein Offensivspektakel. Und das Ergebnis zeigt schon so, dass es jetzt nicht gerade das abwehrbetonteste Spiel der Handball-Bundesliga war. Du hast vorher in der Pressekonferenz ja auch gesagt, mit Matthias Gitzel, gerade mit Matthias Gitzel, man kann ihn nicht endgültig oder vollständig stoppen. Es geht darum, ihn vielleicht ein bisschen einzubremsen, ein bisschen in den Griff zu kriegen. War dir das vorher also irgendwie klar, dass wenn der Sieg kommen soll, dann braucht ihr offensiv gerade diese starke Leistung, weil man sie hinten eben so endgültig gar nicht einbremsen kann?
Das habe ich gesagt in der PK, das stimmt. Und ich habe auch gesagt, am Ende hat er wahrscheinlich 10 Tore. Ich glaube, es waren jetzt 9 aus 9 am Ende des Spiels. Trotzdem habe ich auf dem Spielfeld schon das Gefühl, dass wir das gut verteidigen auch, ne, über manche Phasen im Spiel, wie da schon in der PK gesagt, das ist einfach bei dem Spieler mit dem Format, mit dem Wissen, was er tut, was er kann, einfach unmöglich, das komplett auszubremsen. Das hat man ja auch gesehen. Aber wir haben halt ist trotzdem gut verteidigt gegen ihn oft dann auch immer in Foul gekriegt. Wir haben vor allen Dingen, glaube ich, einen guten Rückzug gestaltet, also dass sie nicht immer ganz einfach ins Tempospiel kommen, ganz einfache Tore machen, sondern dass sie sich eben diese Tore hart erarbeiten mussten. Das musste auch ein Gitzel in dem Spiel und das ist uns wirklich gut gelungen. Und im Umkehrschluss natürlich haben wir unseren Weg nach vorne auch gut gestaltet. Also wir waren natürlich auch gewillt, dann, wenn wir Durchbrüche kriegen und ein bisschen dieses 5 gegen 6 zu haben, das auch konsequent zu bespielen. Ich glaube, dass das aber auch gepaart mit unserem Angriffsspiel hat einfach gut gepasst in dem Spiel. Und es war natürlich von vornherein klar, dass wir alle Facetten gut bedienen müssen und das vielleicht auch nochmal ein oder zwei Spieler ein bisschen über sich hinaus wachsen, wie es Renas jetzt und Fischi, glaube ich, auch in dem Spiel getan haben. Der Renas hat das ja schon auch über weite Strecken dann im Offensivspiel an sich auch gerissen und da sich auch Tore erkämpft gekämpft und erzwungen. Und Fischi einfach im Moment eine super Effektivität. Ne? Dann kannst du natürlich auch da nochmal einen Angriff auf Fischi spielen, nochmal, weil du weißt, dass er einen Ball im Tor unterbringt. Deswegen starten wir natürlich auch gut ins Spiel, haben sofort die Halle aktiviert und so weiter und so fort. Ne? Also da kam dann schon viel zusammen, was wir natürlich aber auch gegen diese großen Mannschaften einfach dann auch wirklich brauchen, um sie zu knacken.
Halle aktivieren war auch gutes Stichwort, das Kempertor von dir. Das war vielleicht auch nochmal so ein Push gleich am Anfang, ne? Dass man gleich mal so ein Highlight setzt und die Leute gleich mitreißt, was euch da auch dadurch dann super gelungen ist.
Ja, das stimmt, haben wir mal einmal probiert gehabt und haben wir dann so gefühlt im Spiel, dass wir das jetzt mal machen. Ich spiele natürlich oft den Pass da auch auf links außen in die Ecke in der Überzahl, aber habe jetzt, glaube ich, über 2 Jahre nicht einmal so im Camper gespielt. Deswegen waren die Chancen recht hoch, dass das zum Tor führt und dass natürlich auch da, dass es auch den Zuschauern schmeckt, ne, dass sie das cool finden, dass so ein kleines Highlight schon direkt zum Spielbeginn ist und war. Trotzdem gewinnst du aber auch nicht mit so einer Aktion dann das Spiel. Also das ist natürlich schon ein Brett, über 60 Minuten diese Konstanz aufs Spielfeld zu bringen. Und das ist uns halt wirklich gut gelungen, ja.
Renas und Justus hast du gerade angesprochen. Ich finde das immer noch nach wie vor beeindruckend, wie die beiden in ihrem jungen Alter so viel Verantwortung übernehmen, das auch auf einem konstant hohen Level zeigen. Weil man gewöhnt sich ja fast so ein bisschen schon dran und sagt, hey, die beiden sind Leistungsträger. Aber wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, die sind noch gar nicht so lange dabei. Also ist das auch für dich immer wieder beeindruckend, was die beiden trotz ihres jungen Alters da schon abreißen, was sie für eine Verantwortung tragen?
Weiß ich nicht, ob das beeindruckend ist. Glaube ich nicht. Die Jungs sind schon gut. Das Alter ist auch nur eine Zahl auf dem Papier so ein bisschen, ne? Ich glaube auch, dass die Leute, die hier verantwortlich sind, das früh erkannt haben sich ja auch irgendwo ein Stück weit ganz bewusst für diesen Weg entschieden haben, weil das einerseits sehr zukunftsversprechend ist und andererseits auch das ist, was die Leute auf dem Zuschauerrängen sehen wollen. Diese jungen Leute, die teilweise sogar hier in Hannover geboren sind oder von hier kommen, aus der Jugend kommen, oder Renas, der auch in der zweiten noch, glaube ich, gespielt hat, auch gefühlt so aus Burgdorf kommt. Das ist ja dementsprechend einfach dieser Weg, wofür die Recken sich auch entschieden haben. Dafür haben die auch neue Verträge unterschrieben und muss man halt auch mal so hart sagen, dafür haben wir uns auch gegen andere etablierte, gestandene Spieler wie Ilya, wie Branko und so weiter entschieden, damit die Jungs die Bühne kriegen. Im Moment muss man natürlich sagen, dass sie es schon rocken. Ich bin aber auch ganz zuversichtlich, dass sie das über die ganze Saison tun werden. Freue mich, dass das jetzt schon gerade so ein Peak ist, sogar vielleicht. Ist natürlich schwer für sie auch immer immer das Niveau zu spielen wie jetzt gegen Berlin von Renas zum Beispiel. Aber das ist halt das Geile. Die Jungs sind jung und ich glaube, die und auch wir wissen gar nicht, wo die Limits sind für die, ne? Also wenn du da mal die Line losmachst, dann glaube ich, dass das schon echt sehr gut und sehr weit nach oben gehen kann. Ne? Sicherlich wird es auch immer mal wieder Rückschläge geben, aber dafür sind wir einfach als ganze Gruppe auch da, um das dann immer wieder abzufedern. Aber es macht schon Spaß, mit denen zu spielen und auch ein bisschen den Weg von den Jungs so zu sehen und daran teilzuhaben. Ne?
Macht jedenfalls megamäßig viel Spaß zurzeit. Also die gesamte Truppe natürlich in den letzten beiden Spielen hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mir das Berlin-Spiel tatsächlich, als ich dann zu Hause war aus der Halle, nochmal in der Wiederholung angeguckt. Manchmal mache ich das, wenn es gut gelaufen ist und genieße es nochmal. Da war auch immer so im Kommentar, im Live-Kommentar, dann kam immer so, hält Hannover das durch? Halten Sie dieses Niveau durch? Und ihr habt es durchgehalten, auch weil ich fand, dass du eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt hast auf Rückraummitte. Wie machst du das? Ganz einfache Frage. Also das ist ja dann noch eine hitzige Atmosphäre. Wenn mal eine Schiedsrichterentscheidung kommt, die den Fans nicht passt, dann wird gepfiffen. Es ist laut und so weiter. Wie behältst du die Coolness und die Ruhe, so wie du es jetzt eindrucksvoll gegen Berlin geschafft hast?
Gute Frage. Ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal einfach so, weil deine Akku ein bisschen leer ist und ich mich gar nicht mehr ganz so arg schnell bewegen kann. Ich versuche natürlich irgendwo die Dinge auch so einfach wie möglich zu halten. Vielleicht ein paar ganz kleine Stellschrauben dann nur zu ändern. Aber ich glaube, ich habe grundsätzlich ein ganz gutes Gespür dann dafür, was auf dem Spielfeld gerade funktioniert oder welcher Spieler gerade funktioniert oder welcher Spieler gerade vielleicht auch mal ein, zwei Angriffe eine Pause braucht, weil er ein bisschen mehr pfeift oder ein bisschen mehr müde ist. Und versucht natürlich so in der Art und Weise ein bisschen meine Qualitäten mit reinzubringen. Und ja, versucht natürlich auch dann immer mal ein bisschen vorausschauend in der Spielvorbereitung zu wissen, wie verhält sich die Abwehr in welchen Situationen, um ein bisschen auch mein Kleingruppenspiel mit Fischi oder so, also mit Kreisläufer da reinzukriegen. Ja, man kann ja gefühlt viel versuchen zu steuern, wenn schwere Phasen kommen, dass wir auch nochmal auf Zweikampf mehr spielen für Zeitstrafen, um Überzahlsituationen zu kriegen und so weiter. Es gibt ja viel, was man irgendwo kontrollieren kann. Scheinbar hatte ich ein ganz gutes Händchen jetzt gegen Berlin. Ganz so einfach ist das auch nicht immer, weil alle anderen sich natürlich auch Gedanken machen, wie sie die Recken da knacken können oder auch irgendwo bei der Masse an Spielen, die wir spielen, wissen, wie wir uns verhalten oder verhalten wollen. Deswegen brauchst du auch irgendwo ein bisschen Handlungsschnelligkeit immer auf dem Spielfeld oder mal eine Idee oder mal einmal, wie angesprochen, mal so ein Camper spielen. Dann bringt auch schon alles ein bisschen zumindest zum oder regt alles ein bisschen zum Nachdenken ein. Aber ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich probiere auch einfach da meine Spielzeit zu genießen, Spaß dran zu haben. Das klappt oder gelingt mir eigentlich ganz gut, seitdem ich hier bin. Und wenn ich das so spüre, dann habe ich auch, glaube ich, ein ganz gutes Instinkt für diesen Sport.
Auf jeden Fall. Also den Instinkt hattest du gegen Berlin zu 100%, wahrscheinlich mehr als 100%. Lass noch mal ganz kurz die Torhüter ansprechen. Bei so einem torreichen Spiel sagt man jetzt erstmal so, das war jetzt nicht so das Spiel der Torhüter. Und wenn man sich die Anzahl der Paraden anguckt und die Quoten, dann war es das auch nicht. Trotzdem sind es dann, finde ich, auch immer so ein bisschen die Momente, in denen die Paraden kommen. Und ich finde, da haben euch sowohl Joel mehr in der ersten Halbzeit als auch Simon dann in der zweiten Halbzeit schon geholfen. Simon, glaube ich, nimmt 2,7 Meter weg in der zweiten Hälfte, Joel, glaube ich, auch einen in der ersten. Trotzdem auch für dich eine mega Hilfe gewesen, die beiden in dem Spiel?
Nicht nur in diesem Spiel. Ich glaube, sie machen das die ganze Vorbereitung schon wirklich gut. Die drei Bundesligaspiele sowieso, da haben wir schon gerade einen echt tollen Rückhalt ja, ein gutes Gespann gerade, die ergänzen sich wirklich, wirklich toll. Wie du schon sagst, jetzt in dem Spiel war es nicht so ein Torhüterspiel, weil natürlich eine hohe Anzahl auch an Angriffen irgendwo war und viel, viel Tempo mit im Spiel war. Aber das, was du schon angesprochen hast, ist natürlich immer so ein bisschen, ich glaube, Simon nimmt auch noch einen Gegenstoß weg, wo wir vorne einen Ball wegschmeißen. Das sind schon Stimmungskiller, sage ich mal, ne? Wenn du da vorne einen wegschmeißt und hinten einen frisst, das ist schon gut, wenn du solche Momente als Torhüter mit reinbringst. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch am Ende des Spiels beide 10 Paraden hatten, beide Seiten, Füchse hatten 10, wir hatten 10. Also war auch das ausgeglichen. War das schon in Ordnung für uns. Ich glaube, wenn wir in so eine Range kommen, dann können wir jeden schlagen. Also, und ich glaube ja auch, dass da noch Potenzial drinsteckt von den Goalies, dass wir noch eine bessere Quote oder höhere Paradenanzahlen generieren können über den Saisonverlauf.
Tolles Bild fand ich übrigens auch bei der Schlusssirene. Hast du den Ball gerade in der Hand gehabt? Das war die Zuschauer um den Countdown mit runtergezählt und dann hast du den Ball, als du ihn in der Hand hattest, mit der letzten Sekunde einmal so heftig auf den Hallenboden geknallt und hast einmal die Freude rausgeschrien. War da auch noch so ein bisschen in diesem Moment so ein bisschen dieses Ding bei dir, jetzt haben wir sie endlich geknackt, oder war es einfach nur in dem Moment auf dieses Spiel bezogen, der Stolz, wir haben es durchgezogen?
Ja, sowohl als auch, aber auch natürlich, dass wir natürlich auch irgendwo wussten, dass wir gegen Gummersbach auch hätten gewinnen können, das Ding aber nicht zu Hause ziehen. Und das ist schon ein Unterschied, ob du mit 4-2 reingehst, mit 2-4 oder wie auch immer, ne? Und deswegen ist grundsätzlich einfach wichtig, dass wir Spiele gewinnen und vor allen Dingen, dass wir zu Hause Spiele gewinnen. Wir müssen das schon irgendwo hinkriegen, dass wir auch, finde ich, eine gewisse Heimstärke einfach ausstrahlen. Das war vielleicht auch noch, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, der Vorbereitung geschuldet. Die war ja jetzt nicht so ganz perfekt von uns. Da haben vor allen Dingen auch die Ergebnisse nicht so gestimmt. Und dann hast du halt irgendwo noch so einen semi-geilen Aufgalopp gehabt gegen Gummersbach, wo auch nicht alles falsch war, aber das reichte halt noch nicht. Und wir haben dann wieder wirklich alle zusammen gut gearbeitet, die Ruhe behalten, wissen, was wir können, welche Qualitäten wir haben, die Köpfe ineinander gesteckt. Christian hat auch viel, wirklich viel herausgearbeitet gegen Wetzlar, gegen Berlin, jetzt auch schon wieder gegen Göppingen. Und wir haben uns da einen guten Plan zusammengelegt. Und wenn das dann alles funktioniert, natürlich freust du dich dann. Und dann war das so mehr oder weniger ein bisschen meine Reaktion da, weil es einfach sich gut angefühlt hat, ne? Und ein Stück weit Belohnung dann auch ist, ne?
Wo du gerade Wetzlar erwähnst, da habe ich jetzt nach dem Spiel gegen Berlin auch mit Hannes Feise hatte ich drüber gesprochen, den habe ich das gleiche gefragt. Ich frage es dich auch nochmal. Da war ja irgendwie so ein extremer Knackpunkt in der Halbzeit. Also die erste Halbzeit lief noch, sag mal, so lala, ihr lag doch -3, glaube ich, zurück in Wetzlar. Und dann auf einmal, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube, ihr gewinnt, genau, mit 23-9 gewinnt ihr diese zweite Hälfte in Wetzlar. Also da habt ihr richtig dann abgefeuert. Was ist in dieser Halbzeitpause passiert?
Die Ansprache, meinst du, oder? Nee.
Ja, oder auch so bei euch untereinander vielleicht, also irgendwas, vielleicht kann man es auch gar nicht so greifen, ich weiß es nicht genau, aber irgendwie scheint es ja da bei euch irgendwie Klick gemacht zu haben.
Ja, also außenstehend wird vielleicht auch manchmal ein bisschen viel reininterpretiert, sage ich mal. Ich glaube, dass wir das wirklich gut gemacht haben und wie gerade eben auch angesprochen, wir haben in uns vertraut, in das, was wir jetzt schon seit 2 Jahren machen, die Ruhe behalten, und unser Zeug gemacht, ne? Und dann war es vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit aus meiner Sicht Wetzlar, die dann ihre Schwierigkeiten bekommen haben und auch ein bisschen den Kopf verloren haben und dann ja vielleicht noch nicht ganz so da die ganz klare Hierarchie hatten, wer jetzt da nochmal vorangeht, da nochmal irgendwie versucht dagegen zu halten, und die dann ein bisschen auseinandergebrochen sind. Wir das dann natürlich mit einer astreinen Konsequenz zu Ende gespielt haben und dann das Ergebnis am Ende bei rumkam. Ich glaube, dass das eher so das Ding war und wir haben jetzt da nicht eine Wunderansprache gehabt oder sonst was uns vorgenommen in der Halbzeitpause. Das kam dann so zustande und ich glaube, wir haben aber weitergemacht, ne? Natürlich hat uns das beflügelt und erstmal viel Selbstvertrauen gegeben und von dem Zug wollen wir erstmal so schnell nicht runterspringen, da wollen wir noch ein bisschen weiterfahren.
Sehr gerne, können wir gerne so weitermachen. diese Heimstärke, die du gerade angesprochen hast, da muss man natürlich jetzt auch nochmal die Fans mit erwähnen, was wieder mal ein mega, mega Start in die Saison war, auch von den Zuschauerzahlen. Also ich sag's nochmal, Rekord beim ersten Spiel schon, also für ein Auftaktspiel in Hannover waren noch nie so viele Fans in der Halle. Ich glaube jetzt für ein zweites Spiel, wenn man es so betrachten will, war es schon wieder ein Rekord, jetzt gegen die Füchse mit 8.700, glaub sogar ein bisschen mehr. Das ist auch schon Wahnsinn, dass das scheinbar immer weiter in die richtige Richtung aus eurer Sicht geht und die Leute euch immer mehr den Rücken stärken sozusagen. Inwieweit pusht euch das nochmal?
Ja, sehr. Das ist natürlich mega wichtig für uns. Und wenn wir dann sogar noch das so hinkriegen, dass von Anfang an so eine Stimmung herrscht, wie es jetzt gegen Berlin der Fall war, dann ist das natürlich ganz besonders. Und dann macht das natürlich auch die Aufgabe für jeden Gegner schwieriger. Ist ja klar. Wir wissen das ja selber, wie das schwierig sein kann gegen Pfeifkonzert und so weiter und vielleicht, ich will keinem zu nahe treten, aber vielleicht gibt's dann mal eine Schiedsrichterentscheidung, die anders ausfällt, auch aufgrund des Drucks vom Publikum und so weiter. Aber das macht schon Laune und ich glaube, das ist auch schon echt ein Riesenevent, da in die Halle zu kommen, fast 9.000-10.000 Zuschauer zu haben und das ist ja auch das Geile, ne? Also das Geile, wie das, was ich vorhin angesprochen habe, mit den mit den jungen Leuten, du weißt nicht, wo die Limits sind. Okay, in der Arena wissen wir schon, 10.000, aber trotzdem ist da noch Platz. Also da ist noch Luft, dass wir das weiter ausfüllen, dass wir noch konstanter werden, dass wir noch mehr Rekorde knacken oder noch mehr die Zuschauerzahlen nach oben schrauben. Und daran arbeiten wir natürlich auch jeden Tag, dass wir einfach noch besser und sicherer und konsequenter den Handball spielen und das über lange Zeit dann nachhaltig erfolgreich ist und dass wir natürlich so auch immer mehr Zuspruch generieren und wir freuen uns, wenn die Leute kommen und uns unterstützen natürlich.
Macht auch immer mega Freude, wenn man sich mal nach dem Spiel, ihr lasst euch oder klatscht da dann auch immer mit den Zuschauern, macht die Welle und so weiter. Weil man find's immer toll, wenn man gerade nach so einem Spiel wie gegen Berlin den Leuten mal ins Gesicht guckt, ob jung, ob alt, alle freuen sich, lächeln. Klar. Ich habe auch ganz viele gesehen, die rausgegangen sind aus der Halle nach dem Berlin-Spiel, die hatten so einen Gesichtsausdruck so nach dem Motto so, das war heute richtig, richtig Brettstark, du Junge. Also so in der Richtung war so ein bisschen die Stimmung, also war einfach fantastisch. Du hast gerade so, auch nochmal angesprochen, ihr steht jetzt 4-2 Punkte nach drei Spielen. Ist natürlich immer so eine Sache mit der Tabelle am Anfang der Saison, da ist die noch nicht so aussagekräftig. Ist es aber vielleicht doch irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise schon aussagekräftig, weil es schon mal wichtig ist, wo man sich am Anfang der Saison so einsortiert, also in welchem Bereich der Tabelle. Ihr seid jetzt mit im oberen Drittel. Wenn man andersrum den Start sozusagen verschläft und ist erstmal da unten drin, das wird natürlich dann auch immer schwieriger, sich da Stück für Stück in der Saison wieder rauszuarbeiten. Also vielleicht schon eine gewisse Aussagekraft, auch erst nach drei Spielen?
Ja, kann schon sein. Aber
du guckst nicht wirklich.
Ausruhen darf sich ja nie, ne? Und keine Ahnung, so mit auf Spielplan gucken und wen haben wir jetzt schon gespielt und wen noch nicht und deswegen haben wir gut gestartet, schlecht gestartet, bringt ja nichts. Ausreden kannst du immer finden. Am Ende sind wir, glaube ich, auch mittlerweile in so einer Position, wo wir einfach wirklich jede Mannschaft schlagen können. Und das müssen wir halt auch irgendwie dann an den Tag legen, ne? Also wir müssen Punkte holen, das wollen wir auch und wir werden jetzt auch nach Göppingen fahren und wollen das da besser machen als in den letzten zwei Jahren. Da sahen wir immer alt aus und da die nächsten Punkte zu holen. Ne? Und wenn du dich dann erstmal ein Stück weiter oben festbeißt oder festsetzt, dann spielst du vielleicht auch mal andere Spiele mit einer bisschen anderen Hand runter und das ist ja irgendwo klar, man muss sich die Dinge erarbeiten, aber man darf sich natürlich nie ausruhen.
Deswegen sprechen wir jetzt auch über Göppingen, hast du gerade schon angefangen sozusagen. Hast gerade gesagt, die letzten Gastspiele in Göppingen liefen jetzt nicht so gut. Du kamst ja, glaube ich, jetzt gerade vor dieser Podcast-Aufnahme direkt vom Training. Also ihr seid schon mitten in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Was erwartet ihr, was erwartest du für ein Spiel gegen Göppingen? Inwieweit wird es vielleicht auch anders als gegen Berlin und wie wollt ihr sie knacken dieses Mal?
Ja, natürlich anders. Erstmal setzen wir uns ja im Bus und fahren in eine fremde Halle und ja, auch eine hitzige Halle, aber natürlich irgendwo eine geile Aufgabe in Göppingen, da Hölle Süd. Ich glaube, wir oder uns erwartet auch ein Stück weit was Neues, weil es gab schon einen sehr zentralen Wechsel oder zwei, drei sehr zentrale Wechsel da im Kader mit Heymann, der nach einer ganz langen Zeit weggegangen ist, ein Cosina, der den Verein verlassen hat und viel frischen Wind, auch Spieler, die wir so aus der Bundesliga noch nicht kennen, deswegen sage ich auch viel Neues. Das ist natürlich irgendwo immer ein Stück weit interessant, weil wir selber noch nie gegen die gespielt haben. Also die kommen jetzt nicht aus einem anderen Bundesliga-Verein, sondern die kommen, die neuen Spieler, auch aus dem Ausland, aus Schweden, aus Kristianstad, aus was weiß ich, und bringen natürlich eine Menge Qualität mit, eine Menge frischen Wind mit und eine Menge Lust auf Bundesliga mit. Deswegen glaube ich, dass uns da eine ganz hungrige Mannschaft erwartet, die alles auf dem Platz lassen wird und wir sicherlich einen guten Plan brauchen, die nötige Ruhe brauchen, eine gute Abwehr brauchen, alle Facetten auch da brauchen und sicherlich auch ein paar Tore besser sein müssen, weil es, wie gesagt, diese hitzige Halle ist dort in Göppingen und halt dann einfach ein gutes Spiel von uns benötigt, um da die Punkte zu holen.
Du hast gerade die beiden Spieler angesprochen, die weggegangen sind von Göppingen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr jetzt schon in der Analyse des Gegners, auch mit Videostudium und so weiter seid, aber gibt es so ein, zwei Spieler, die du jetzt im aktuellen Kader bei Göppingen rausstellen würdest, die Schlüsselfiguren sind, auf die man sich besonders nochmal vielleicht fokussiert?
Ich glaube, sind wirklich viele neue Gesichter. Deswegen bin ich mir auch noch gar nicht ganz sicher, wie die Rollenverteilung ist in dieser neu formierten Mannschaft. Der neue Mittelmann hat auf jeden Fall ein sehr auffälliges Spiel gemacht in Flensburg. Wo natürlich auch irgendwo vielleicht nicht der allzu große Druck ist, wenn man da hinfährt. Aber da hat man schon gesehen, was der so an Qualität mitbringt. Da gehe ich mal stark davon aus, dass der auch eine Menge Lust hat, zu Hause Punkte zu holen und für Furore sorgen möchte, auch gegen uns. Also da haben wir natürlich jetzt schon angefangen, Videomaterial auch zu sichten und zu gucken. Aber allgemein halt viele neue formierte Konstellationen im Rückraum, was es sicherlich anspruchsvoll macht, aber ich weiß nicht, vielleicht auch, wenn wir wieder unseren Job gut machen, uns vertrauen, eine gute Ruhe an den Tag legen, konsequent da unseren Streifen spielen, es vielleicht passieren kann wie gegen Wetzlar, dass sie auch dann Phasen haben, wo sie große Schwierigkeiten kriegen, weil sie halt so neu formiert sind im Rückraum. Aber sicherlich ist es so, dass man da keinen unterschätzen darf. Neuer Trainer, habe ich ja noch gar nicht angesprochen, also Ben Matschke, beziehungsweise alter Bekannter aus der Bundesliga, der ja auch schon mehr als unter Beweis gestellt hat, dass er Ahnung hat, was er tut und der auch ja kreative neue Ideen damit reinbringt. Sie stellen natürlich eine intensive, aggressive Abwehr, ne? Mit sicherlich auch einen verrückten, jungen, neuen deutschen Torhüter dahinter. Ich freue mich schon. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dann freue ich mich schon, wenn wir runterfahren, wenn wir das Spiel spielen.
Sicherlich, genau wie alle Fans, die sich schon drauf freuen, ganz egal, ob man jetzt mit euch mitfährt oder vorm Fernseher mitfiebert, also am Freitag ist es dann soweit gegen Göppingen. Und dann, ist ja eben auch schon angeklungen, der Pokal geht ja dann für euch auch bald los. Die nächste Woche wird eine englische Woche, also da spielt ja unter der Woche im Pokal und dann am Folgewochenende wieder Bundesliga. Und der Pokal geht's nach Lübeck, zum VfL Lübeck-Schwartau, ein Zweitligist. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Prozent extra Motivation sind drin, nachdem es letztes Jahr gegen den Zweitligisten leider nicht geklappt hat und die Enttäuschung dann natürlich auch sehr groß war, dass das auf gar keinen Fall nochmal passieren soll.
Bisher war das noch gar nicht Thema bei uns, muss ich dir ehrlich sagen.
Ich denke ja von Spiel zu Spiel, aber jetzt wir gucken im Podcast immer schon mal einen Schritt weiter.
Wir gucken auch mal eine Woche weiter. ich glaube, wenn wir da den Fokus drauf richten, dann wird uns das schon sicherlich nochmal bewusst sein, dass wir es letztes Jahr in Bietigheim vergeigt haben und dass wir das sicherlich nicht auf eine leichte Schulter nehmen sollten und da ja auch irgendwo schon eine Verpflichtung haben oder auch eine Möglichkeit, eine Chance haben, schnell was Cooles auf die Beine zu stellen im Pokal. Das hat Hannover ja in der Vergangenheit schon des Öfteren unter Beweis gestellt, auch bis ins Final Four sich zu spielen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass wir jeden schlagen können, dann ist ja irgendwo auch klar, dass man sich auch mal so einen Weg ausmalen könnte. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch da nach Lübeck fahren und uns richtig gut vorbereiten, damit wir da den ersten Schritt gehen im Pokalwettbewerb.
Die sind übrigens richtig gut reingestartet in die zweite Liga. Die sind, glaube ich, verlustpunktfrei, stehen gerade mit ganz oben. Ich glaube, das war bei Bietigheim letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, wo ihr hingefahren wart, auch der Fall, dass die sich da ganz oben schon einsortiert hatten. Ja. Also unterschätzen darf man die natürlich dann trotzdem nicht. Ne? Die zweite Liga ist auch schon, das Niveau ist schon schon ordentlich, was da
absolut, ja.
Gut, wir freuen uns drauf auf die nächsten Spiele. Zunächst in Göppingen, dann, wie gesagt, geht's nach Lübeck und dann darauf, das Wochenende ist dann das nächste Heimspiel, da geht's gegen Eisenach. Das ist übrigens auch unser Familienspieltag dann wieder in der Reckenfestung und da wollen wir es natürlich, ja, wenn es geht, wieder so voll machen wie gegen Berlin. Mal gucken, ob das gelingt. Bislang ist es noch nicht ganz von der Ticketanzahl erreicht, aber wenn ihr noch keine Karten habt, dann schlagt gern zu im Ticketshop unter die-recken.de und seid dabei. Wie gesagt, Familienspieltag. Gibt's dann auch wieder die ein oder andere Aktion, so abseits der Platte für Kids und für Familien. Marian, wir kommen mal ein bisschen weg vom aktuellen Spielgeschehen und kommen mal ein bisschen zu dir. Erstmal will ich dir auch auf diesem Wege nochmal gratulieren, weil du bist ja Vater geworden in der Vorbereitung. Glückwunsch an dich, Glückwunsch an deine Frau Anna. Erstmal die Frage natürlich, ist alles gesund? Wie läuft's zu Hause? Wie habt ihr euch im Alltag eingegroovt mit dem Kleinen?
Ja, vielen Dank. Alles top, alles ganz schön. Macht eine Menge Spaß und nimmt eine Menge Zeit in Anspruch.
Ja. Und schlafen, ist wie ist es so? Also kriegst du ein bisschen weniger Schlaf im Moment, oder?
Nee, schlafen ist für mich gar kein Problem, weil meine Frau jede Nacht managt.
Okay. Ja. Ihr habt euch für den Namen Matti entschieden. Glaube finnisch. Es gab mal einen Skispringer, der hieß Matti Hautamäki. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Das macht mir nichts, ne?
Den gab es zum Beispiel mal. Wie war es mit der Namensfindung? War es einfach? War es schwer? Oder habt ihr viel diskutiert oder wart ihr euch recht schnell einig?
Ja, stand eigentlich schon sehr lange fest. Hatten dann nochmal ein bisschen in der finalen Phase darüber gegrübelt, aber sind mega happy mit dem Namen und gefällt uns sehr, sehr gut.
Es war ja auch nicht das einzige Reckenbaby in der Vorbereitung, weil unser Kapitän Marius Steinhauser, ebenfalls nochmal Vater geworden zum dritten Mal, da war es ein kleines Mädchen. Sprecht ihr ab und zu mal vor nach dem Training so ein bisschen drüber? Ich meine, er hat ja auch von zwei Kids davor schon eine entsprechende Erfahrung. Inwieweit ist das Thema bei euch jetzt gerade immer mal?
Ja, der hat die Hütte schon noch ein bisschen voller. Ich glaube, da geht bestimmt teilweise mal die Post ab, aber das muss Steini dir erzählen. Ja, wir tauschen uns aus, unsere Frauen ja auch. Also da wird auch schon mal in der Kabine ein bisschen über private Themen natürlich sich unterhalten und ausgetauscht. Aber ich glaube, da ist auch alles ganz in Ordnung und ganz gut, ja. Die haben das schon sehr im Griff, sonst ja, bist du natürlich auch ein bisschen sehr arg überfordert mit drei Mädels.
Das, ja, ich glaube schon. Also bei Steini glaube ich auch, der kriegt das wunderbar hin.
Ja, absolut.
Bei dir war jetzt natürlich auch, gab es noch eine andere Seite. Du hattest ja aufgrund der nahenden Geburt, also da war dein Sohn noch nicht geboren, hattest du dich bewusst dafür entschieden, nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen. Hast gesagt, nein, Familie steht an erster Stelle. Inwieweit war diese Entscheidungsfindung bei dir schwierig? Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, ja, natürlich große sportliche Chance, aber Familie steht an erster Stelle. Was ging da so in dir vor in dieser Zeit, wo du darüber nachgedacht hast?
Ja, lang auf jeden Fall, schwierig auf jeden Fall auch. Schlussendlich für mich richtig, also die Entscheidung richtig getroffen und sehr, sehr happy damit, dass wir das so gemacht haben. Ich habe natürlich ganz viel gesprochen mit meiner Frau. Wir wollten auch, vor allen Dingen auch sie wollte mir natürlich unbedingt auch ermöglichen, dass ich irgendwie beides unter den Hut kriege. Allerdings war das alles ja dann nicht ganz so einfach, weil natürlich auch vor den Olympischen Spielen ist ja nicht so, dass man da einfach nur mal ins Auto steigt und runterfährt, sondern da gehören ja auch noch 4-5 Wochen Vorbereitungszeit dazu. Heißt, in Summe wäre ich ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau, 6-7 Wochen am Stück nicht zu Hause gewesen in der heißen finalen Phase und auch immer jederzeit ja viele Stunden weit weg von zu Hause, wo du natürlich auch nicht weißt, wie schnell geht denn so eine Geburt? Mhm. Jeder sagt dir natürlich obercool, erste Geburt, 15, 20 Stunden und so weiter. Am Ende waren es 9 bei uns. Okay. War jetzt auch nicht ganz so lange. Und weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt in Paris gewesen wäre, ob ich so schnell da logistisch dann mal rüber gekommen wäre, weil ist natürlich auch nicht der Fall, dass ich jetzt oder dass ich mich jetzt hier in einem Sportbusiness betätige, wo die Besoldung so hoch ist, dass ich mich mal kurz in Charter setze oder sonst was, ne? Gehört ja schon viel dazu und ich habe mir sicherlich eine Menge Gedanken dazu gemacht, eine Menge drüber gesprochen, mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen engsten Freunden. Viele Dinge da überlegt und war so ein bisschen auch irgendwo am Ende an dem Punkt angekommen, dass ich vielleicht hätte gesagt habe, das wird für mich echt eine Ego-Nummer, wenn ich nur mit zu den Olympischen Spielen fahre. Ich da gar keine Ahnung habe, wie dann die ganze private Angelegenheit funktioniert hätte. Und da habe ich mich nicht im Reinen mitgefühlt. Und ich weiß auch nicht, ob ich so vom Fokus voll bei der Sache gewesen wäre. Deswegen sage ich so eine Ego-Nummer für mich, dass ich irgendwo hätte mal erzählen können, yo, ich war aber 24 in Paris mit dabei und hätte das ganze Event auch gar nicht so genießen können und vielleicht auch gar nicht so meine beste Leistung in die Gruppe bringen können. Deswegen halt auch so ein bisschen vielleicht unfair der Mannschaft gegenüber. Ja, hab das so entschieden und ab dem Tag, wo ich dann auch mit Axel, Alfred und so gesprochen hatte, hatten alle Parteien Gewissheit. Für die war es ja auch recht erfolgreich. Ja. Also glaube, sind sie ja sicherlich auch nicht traurig drum, dass das so in der Konstellation dann für die gelaufen ist. Und ich bin's auf jeden Fall auch nicht. Ich bin ganz happy. Ich komm gerne nach Hause und freue mich jeden Tag auf meinen Jungen und kann da jeden Tag in den Spiegel gucken und bin da ganz fein mit der Entscheidung, wie ich sie getroffen habe. Und am Ende ist es ja auch so, dass ich eigentlich noch recht jung bin.
Ja,
und wenn ich unbedingt Bock habe, nochmal Olympische Spiele zu spielen, dann liegt es ja auch irgendwo immer noch ein Stück an mir. Ich kann mich ja in Form bringen. Ich kann ja versuchen, guten Handball zu spielen. Und vielleicht komme ich dann nochmal bei der nächsten Olympiade in Frage.
2028 in Los Angeles?
Sind natürlich noch ein paar Tage hin, weiß man nicht, aber...
Aber wärst du dann 31, oder? Also
wäre ich dann 31, genau.
Ist ja alles machbar.
Ist möglich, deswegen sage ich ja. Also alles gut.
Du hattest ja gesagt, als du dann deinen Verzicht auf Olympia verkündet hast, hast du gesagt, ich werde der größte Fan dieser Mannschaft sein und von zu Hause, vom Sofa aus supporten. Ich nehme an, das hast du getan und hast dann auch entsprechend mit Freude vernommen, wie sie da abgeschnitten haben mit der Silbermedaille. Wie hoch würdest du die Leistung einordnen, die Jungs da gezeigt haben? Am Ende dann ein bisschen bitteres Finale gegen Dänemark, aber trotzdem Silber gewonnen, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ganz, ganz hoch, natürlich. Hat mich natürlich auch irgendwo schon auch besonders mit Renas natürlich gefreut, wie seine Entwicklung in diesem Turnier war und wie seine Leistungen war und auch mit was für einem Selbstverständnis er jetzt zurückgekommen ist und mit was für einem Selbstvertrauen und trotzdem voll geerdet immer, macht schon Spaß, sowas zu sehen, aber natürlich auch auf die Mannschaft nochmal bezogen, absolut, bin auch ehrlich, jedes Spiel konnte ich mir natürlich dann auch nicht immer reinziehen, natürlich habe ich es alles verfolgt, das war schon außergewöhnlich, zeigt aber auch, wie schnell es dann gehen kann und wie gut wir Deutschen eigentlich auch doch sind oder sein können. Da fehlt ja immer überall nicht ganz so viel. Wissen wir ja selber, merken wir ja teilweise selber in manchen Spielen, wobei es da natürlich nochmal über so ein ganzes Turnier schon sehr konstant war, wie gut sie performt haben. Sonst kannst du ja nicht so weit da in diesem elitären Kreis von 12 Mannschaften einfach abschneiden, ne? War schon geil. War schon cool und tut, glaube ich, Handball Deutschland sicherlich gut.
Und die berühmten Schlusssekunden gegen Frankreich, ganz ehrlich, hast du noch daran geglaubt? Als dieser Freiwurf, vor Ausführung dieses Freiwurfs, hast du gedacht, das geht noch oder hast du eigentlich auch schon gedacht, okay, das war's?
Du meinst an der Mitte?
Genau,
passiert wahrscheinlich einmal von 200 Mal so, ne? Und vor allen Dingen dann, wenn du so echt erfahrene Superstars gegenüber hast, ne, ja. Dass dann so ein Dika Mem, dass dieser Fehler unterlaufen ist, ist wahrscheinlich schon einzigartig, ja. Und einmalig, aber zeigt da irgendwie von diesem Glauben und von diesem Willen und von diesem Hunger und also auf diesen Einzug oder diesen Erfolg, den sie da verkörpert haben, war schon War schon magisch so ein bisschen, ne?
Absolut irre. Also ich finde, das hat auch nochmal gezeigt, wie irre Handball sein kann. Ja, geil, also das ist halt wirklich, also ich hatte auch in dem Moment ehrlich gesagt schon abgeschaltet. Ich habe gedacht, okay, das machen die, das führen die den aus, der kann ja alles machen. Also wie soll das gehen? Also rein logisch geht's ja schon gar nicht mehr und zack, auf einmal ist der Ball bei uns. Und ja, ist irre. Verrückt. Absolut Wahnsinn. Okay, Marian, dann sind wir fast am Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben auch für dich nochmal ich habe für dich eine bunte Fragerunde zum Schluss. Und da geht's heute mal, weil du bist unser erster Herbstgast in diesem Jahr. Wir hatten ja vor ein paar Tagen kalendarischen Herbstanfang. Deswegen geht's jetzt mal in einer bunten Fragerunde zum Abschluss ein bisschen um das Thema Herbst.
Ach und, du Jemine.
Mal gucken, was da deine Antworten sein werden. Ich bin sehr gespannt.
Voll auf die 12.
Vorweg erstmal, magst du den Herbst als Jahreszeit? Weil da gibt's ja immer so, ja, zwei Meinungen. Die einen sagen, jetzt wird's wieder dunkel, jetzt wird's wieder kalt, jetzt wird's wieder ungemütlich. Die anderen sagen, oh, das ist aber auch ganz schön. Dann kann man sich zu Hause gemütlich machen. Wie siehst du das?
Spielt mir gerade eigentlich ihre Karten, weil ich inzwischen auch ein bisschen eher ins Bett falle. Okay. Und tatsächlich morgens ja auch ein bisschen eher aufstehe. Von daher ist es jetzt für den Moment eigentlich, bin ich da fein mit.
Bist du, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal drüber gesprochen haben, bist du Seriengucker? Also guckst du gern, oder wie sagt man, binget Serien, ne? Serien bingen, wenn man die quasi eine nach der anderen durchguckt. Bist du da Fan?
Nee, im Moment gucken wir gar keinen Fernseher so wirklich. Ne? Einzige, was ich gucke, ist Sport eigentlich. Ne? Ja, sonst komme ich da nicht so wirklich zu und hab so, klar, eine Zeit lang auch die ganzen Serien natürlich geguckt und aber irgendwie im Moment eingestellt, sage ich mal. Und wenn ich mal was gucke im Fernsehen, dann eigentlich Sport, was weiß ich, Schalke im Fußball oder Minden Handball, zweite Liga oder irgendwie sowas, ne, wo ich so ein bisschen persönlichen Bezug zu habe.
Ja. Über Schalke sprechen wir besser nicht gerade.
Ja, da können wir mal lange sprechen, aber das Fass machen wir nicht mehr auf.
Okay. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Typisches Herbstgericht ist der Kürbis. Gibt verschiedene Varianten. Der beliebteste ist wahrscheinlich so die Kürbissuppe. Bist du da? Magst du das? Isst du das gerne? Oder gab's das vielleicht auch bei dir jetzt schon, die Tage?
Nee, das gab's noch nicht. Aber ich glaube, meine Frau ist da auch Fan von. Und da wir jetzt auch aufgrund unseres Kindes uns den Thermomix angeschafft haben, wird's mit Sicherheit auch irgendwie eine Kürbissuppe da in den Rezepten geben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das die nächsten Tage mal auf dem Tisch landet.
Ja. Und dann machen viele natürlich im Herbst, dekorieren auch gerne zu Hause, bringt mich zur nächsten Frage. Weiß nicht, man kann ja, ob man Kastanien sammelt und dann zu Hause dekoriert und. Wie sieht's denn bei dir so aus? Bist du ein Deko-Typ? Also guckst du zu Hause auch so ein bisschen mit auf die Deko oder gibst du das alles an deine Frau ab?
Also eigentlich bin ich richtig Typ ganz schlicht, aber meine Frau hat natürlich schon so ein bisschen Deko da versteckt bei uns im Haus, aber eher so eine Ganzjahresdeko, sage ich mal. Okay. Also wir dekorieren da sicher nichts um jetzt. Und ja, irgendwie kommt ja mit dem Besuch irgendwie immer mehr auch Geschenke und Spielzeug nach Hause. Deswegen ist das wahrscheinlich eher so der größte, nicht mal unbedingt Deko-Punkt, sondern eher so ein Chaos-Punkt zu Hause gerade.
Okay. Na gut, wenn der Kleine ein bisschen größer ist, dann wird dann irgendwann, wird vielleicht gebastelt, so. Kastanienmännchen oder genau, sowas kann man
das
ja dann
wahrscheinlich passieren, auf jeden Fall.
Und was ja diesen Herbst auch noch ansteht, ist Halloween. Für viele ganz, ganz große Sache, Grusel, Verkleiden und so weiter und so fort. Bist du Halloween-Fan oder kannst du damit gar nichts anfangen?
Also das ist viele Jahre an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich zugeben. Kann natürlich auch sein, dass sich sowas jetzt irgendwo dann durch Nachwuchskinder entwickelt, aber jetzt ist er ja sowieso noch zu klein. Sind wir mal gespannt, ob das dann in den darauffolgenden Jahren irgendwie mal bei uns zu Hause einkehrt, ein bisschen mehr zur Tradition wird oder wie auch immer.
Ja, wenn er dann um die Häuser zieht und sagt, Süßes oder Saures.
Genau.
Sehr gut. Vielen Dank, Marian, dass du das zum Schluss nochmal mitgemacht hast. Apropos Süßes oder Saures. Also bei den Recken ist es im Moment definitiv alles sehr süß. Schmeckt sehr gut, was in den letzten Wochen passiert ist. Hat sehr viel Spaß gemacht. War wieder interessant, lustig und unterhaltsam mit dir. Vielen Dank, dass du
danke
da warst.
Auch.
Und ja, alles Gute auch natürlich für die nächsten Spiele. Und wichtig ist, bleib vor allem gesund. Und mach genauso weiter. Danke.
Vielen
dir.
Dank. Dankeschön.
Und mit dir natürlich auch unser Abschluss des heutigen Podcasts. Das ist wie immer unser Schlachtruf. Recken.
Rocken.
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.